Hallo zusammen, liebe Dortmund-Woche-Gemeinde. Pastor Müller hier, nein, im Ernste, Olli Müller hier. Und Manni Sedelbauer, ihr hört ihn vielleicht im Hintergrund schon ein wenig kichern.
Ja, ein bisschen und giggeln. Hi Olli.
Ja genau, ein bisschen giggeln. Hi Manni. Wir sind zurück in der Heimat, haben das Trainingslager in Bad Ragaz in der Schweiz gut überstanden und wollen natürlich heute ein bisschen darüber reden, was sich die Mannschaft da in Bad Ragaz erarbeitet hat. Das ist das eine. Und zum anderen wollen wir so langsam, aber sicher, wir zeichnen am Montag auf, also es ist nicht mehr so lange hin, bis es tatsächlich ernst wird im DFB-Pokal, wo der BVB ja auch involviert ist, gegen Lübeck gespielt wird im Hamburger Volkspark. So lange ist das nicht mehr hin und deshalb wollen wir schon mal ein bisschen versuchen abzuklopfen, was von Borussia Dortmund mit den Neuzugängen, vor allen Dingen mit dem neuen Trainer Nuri Sahin, tatsächlich in der kommenden Saison sportlich erwartet werden kann. Manni, und ich fange mal an mit dem, was jetzt nach der Rückkehr aus Bad Ragaz im Signal Iduna Park stattgefunden hat. Die traditionelle Saisoneröffnung, herrliches Wetter, fast ein Tick zu warm, trotzdem unglaublich viele Fans sind gekommen. Da spürte man schon richtig, dass sich trotz eines Sportsommers, der ja durchaus einiges zu bieten hatte, mit der Fußball-Europameisterschaft, mit den Olympischen Spielen, da spürte man schon so richtig, fand ich, hier baut sich schon mächtig, mächtig Vorfreude auf die kommende Saison auf. Teilst du den Eindruck?
Ja, absolut. Also bei mir hat es gekribbelt, obwohl ich nicht mal im Stadion war. Ich habe mir tatsächlich nur die Highlights, einen längeren Highlight-Clip des Spiels angeguckt, weil ich nach der Schweiz nicht gleich wieder zurück nach Dortmund gefahren bin. Da hat dann ein netter Kollege übernommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich dann so die Bilder gesehen habe, auch das Drumherum, das hat bei mir richtig Vorfreude auf die Saison geweckt. Und ja, ehrlich gesagt, also ich bereue es nicht, ehrlich gesagt, dass ich jetzt nicht da war, weil ich jetzt dann auch noch in der Heimat war, Familie gesehen habe und so weiter. Aber so ein bisschen hat es mich dann schon gewurmt, weil die Atmosphäre war wirklich atemberaubend, das Wetter war gut und ich habe jetzt schon richtig Bock, wenn es dann losgeht, wenn ich wieder vor Ort mit dabei bin. Und ich fand, ja, wie du schon sagst, die Fans hatten Bock. Ich glaube, Mannschaft und Spieler, alle Verantwortlichen hatten Bock und das hat man auch gesehen. Wie war denn dein Eindruck, Olli?
Das finde ich eigentlich auch. Ich glaube schon, dass sich das aufgebaut hat, auch schon in den Tagen von Bad Ragaz, wo wir ja beide vor Ort waren. Die Trainingseinheiten waren sehr intensiv. Nuri Sahin hat viel im taktischen Bereich arbeiten lassen. Und so Trainingseinheiten im taktischen Bereich, das ist ja immer so eine Sache. Da geht es natürlich auch um die Umsetzung von theoretischem Wissen und das gefällt nicht unbedingt jedem Spieler. Aber mein Eindruck war schon in Bad Ragaz, dass alle BVB-Profis wirklich sehr, sehr aufmerksam bei der Sache sind, dass sie quasi, ich will es jetzt nicht überhöhen, aber dass sie quasi an den Lippen von Nuri Sahin hängen, dass sie sehr begierig darauf sind, das umzusetzen, was er ihnen vermittelt. Ja. Und das sorgt natürlich in der Mannschaft schon mal für eine gute Stimmung. Die Aufmerksamkeitsspanne ist sehr, sehr hoch. Da hat man auch das Gefühl, ja, die brennen tatsächlich darauf, das Erlernte umzusetzen. Das hat Nuri Sahin ja auch an einer Stelle mal in Bad Ragaz gesagt. Er sagt, also ich habe schon den Eindruck, dass wir eigentlich weiter sind, wie ich zu diesem Zeitpunkt der Vorbereitung gedacht hätte. Mhm. Und der zweite Punkt, Manni, ist natürlich diese Vorfreude, die geweckt wird bei den Fans, diese Emotionalität, die zum Ausdruck kommt. Ich meine, Borussia Dortmund wäre nicht Borussia Dortmund, wenn es nicht einen ganz, ganz emotionalen Moment auch am Samstag dann bei der Saisoneröffnung gegeben hätte, ja, wo auf einmal Edin Terzic auftauchte und sich ja durchaus emotional, wie wir ihn kennen, vom BVB und von den Fans verabschiedet hat. Da dürfte schon der ein oder andere, egal wie er vielleicht auch über diesen Trainerwechsel denkt persönlich, aber da dürfte der ein oder andere durchaus Gänsehaut bekommen haben. Nicht zuletzt Edin Terzic selbst, denke ich.
Ja, ich meine, der Verein, die Fans haben Edin Terzic ja auch vieles zu verdanken, was in den letzten Jahren oder Monaten dann auch los war. Also
die, das ist so,
ich weiß, es ist so ein kleines Unwort in Dortmund, aber diese Fastmeisterschaft, man war so nah dran, hat selber eigentlich gar nicht so eine gute Saison gespielt und trotzdem nach, was waren es, 11, 12 Jahre wieder mal so nah dran gewesen zu sein, war natürlich schon ein Highlight, wenn auch da mit einem ja, sehr, sehr schlechten und traurigen Ende. Champions League Finale gegen Real Madrid, wo man wirklich sehr, sehr gut mitgehalten hat, wo man es wirklich verdient gehabt hätte, auch die Champions League zu gewinnen. Also das muss man sich ja trotzdem immer mal verallgegenwärtigen. Du wirst in der Bundesliga nur Fünfter und dann holst du dir fast die Krone Europas sozusagen. Also das waren schon ganz, ganz besondere Momente und Edin Terzic war halt auch oder ist ein Typ, der einfach, glaube ich, ja, mit dem Herzen sowieso noch an dem Verein hängt, aber der eben die Leute immer noch emotionalisieren und mitziehen kann. Und das fand ich deshalb auch ganz, ganz tollen Auftritt, den nochmal im Signal Iduna Park zu sehen. Und ich finde auch, das hat er wirklich mehr als verdient. Es ging ja dann tatsächlich kurz nach der Saison sehr, sehr schnell mit dieser mit diesem Trainerwechsel. Und trotzdem, finde ich, hat man ihm jetzt eben nochmal diese Bühne gegeben, die er absolut verdient hat, meiner Meinung nach.
Ja, definitiv. Also wenn wir noch mal ganz kurz auf den Trainerwechsel zu sprechen kommen wollen. Es gibt zwei Aussagen, die die BVB-Vereinsführung da eigentlich getroffen hat. Das erste ist, völlig überrascht von diesem Rücktritt, den Edin Terzic davongenommen hat. Also das nehme ich Ihnen nicht so ganz ab, weil es schon auch, und das deckt sich ja auch mit meinen Recherchen und wahrscheinlich auch mit deinen, weil es schon auch Zweifel gegeben hat an Edin Terzic, gerade in den vergangenen Monaten, auch Zweifel aus der Mannschaft heraus. Wir erinnern uns noch alle an dieses Interview, was Mats Hummels der Sportbild gegeben hatte, unmittelbar vor dem Champions-League-Finale, dem wichtigsten Spiel des Jahres, wo er im Prinzip kein gutes Haar an ihm gelassen hat, taktisch, technisch, fachlich. Also wie gesagt, mit diesem ganz, ganz freiwilligen Rücktritt, das glaube ich nicht so ganz. Ich glaube schon, dass er diese Zweifel gespürt hat und deshalb zurückgetreten ist. Was sich allerdings sowohl Hans-Joachim Watzke als auch Sebastian Kehl oder Lars Ricken abnehme, zu 100% abnehme, das sind die Aussagen, da bleibt nichts hängen. Und ich glaube, wenn man Edin Terzic da am Samstag erlebt hat, dann weiß man auch, dem wird es massiv schmerzen, dass er nicht mehr Cheftrainer von Borussia Dortmund ist, bei seinem BVB, bei dem Verein, zu dem er immer eine besonders emotionale Bindung gehabt hat. Aber ich glaube auch, dass er jemand ist, der die Zeit, die er in Schwarz und Gelb hinter sich gebracht hat, sehr zu schätzen weiß und der tatsächlich dem Verein immer verbunden sein wird, emotional. Und das ist schon, finde ich, eine kleine Seltenheit in diesem Profifußballgeschäft. Also insofern an dieser Stelle sei es dann mal erwähnt, auch in Richtung von Edin Terzic. Ich weiß nicht, ob er uns hört.
Also wenn er es hören sollte. Stimmt, Olli.
Ja, bestimmt. Wer weiß. Vielleicht will er tatsächlich mal ein bisschen Abstand auch von uns haben. Denn sagen wir mal so, unser Verhältnis, ich meine jetzt nicht mein persönliches Verhältnis oder Mannis und mein Verhältnis zu Edin Terzic, sondern das Verhältnis der Journalisten zu Edin Terzic und umgekehrt, das konnte man schon feststellen. Das hatte schon im Laufe der vergangenen Saison durchaus gelitten. Das war für ihn, glaube ich, auch nicht ganz einfach, da mal zu abstrahieren und auch mal die Rolle von Journalisten anzuerkennen. Unser Job ist es halt, zu kritisieren. Unser Job ist es halt manchmal auch, das vermeintliche Haar in der Suppe zu suchen. Und das stieß bei ihm natürlich nicht immer auf Gegenliebe. Trotzdem, an dieser Stelle sei es noch mal erwähnt, es war schon eine durchaus beeindruckende Reise, die wir da auch als kritische Wegbegleiter miterleben durften, von seiner ersten Zeit, Interimstrainerzeit, als er auf Lucien Favre gefolgt war und dann den DFB-Pokalsieg einfahren konnte, bis hin dann zu seiner zweiten Zeit, wo dann natürlich auch die Rückschläge gekommen sind, wie diese sehr leichtfertig verspielte Meisterschaft, die ja nicht nur bei ihm, sondern bei vielen Fans auch sehr traumatische Erinnerungen hervorgerufen hat. Ich glaube nach wie vor, dass das auch ein Grund war für all das, was danach kam, was Champions League jetzt mal ausgeklammert, dann vielleicht nicht ganz so optimal gelaufen ist. In diesem Sinne, alles, alles Gute, Edin Terzic. Und es war ganz interessant, der Ex-Trainer war recht emotional. Ich hatte aber das Gefühl, Manni, in diesem Rahmen, in dieser stimmungsvollen Kulisse da am Samstag, auch sein Nachfolger war durchaus emotional.
Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Also ein emotionaler Trainer sagt Tschüss, sagt Dortmund Tschüss, und ein anderer, sein Nachfolger ist mindestens genauso emotional gewesen. Und ich würde sagen, bevor wir darüber sprechen, lasst uns mal gemeinsam reinhören.
Es ist mir eine sehr, sehr große Ehre, die größte aller Ehren Trainer von Borussia Dortmund sein zu dürfen. Ich habe eine Bitte an euch. Ich möchte euch um einige Sachen bitten, die es im Fußball eigentlich nicht gibt. Zeit und Geduld und trust the process. Es wird richtig gut. Dafür werden die Jungs hier sorgen, dafür werden wir alle sorgen. Und wir werden euch brauchen. Gerade in schweren Zeiten hat es diesen Verein immer ausgemacht. Dann waren wir immer besonders. Und was ich auch möchte von euch ist, dass ihr das Spiel immer mitspielt. Von der ersten bis zur letzten Minute muss unser Stadion wieder eine Festung sein. Dann werden wir sehr, sehr viele Momente haben, magische Nächte haben, sowohl in der Champions League als auch in der Bundesliga. Lasst uns zeigen, wozu wir in der Lage sind. Wenn wir zusammenhalten, sind wir sehr, sehr stark. Ich freue mich. Es kann losgehen.
Ja, also, er fordert Geduld ein, er bittet um Geduld, Nuri Sahin, trust the process. Und deshalb, Manni, die Frage gleich an dich, wirst du dem Prozess vertrauen?
Also, was ich nach den ersten wenigen Wochen mit Nuri Sahin als Cheftrainer von Borussia Dortmund sagen kann, bisher vertraue ich dem ganz gut eigentlich. Aha. Also sowohl Asienreise als auch jetzt Trainingslager macht Lust auf mehr, nährt auch so ein Pflänzchen Hoffnung, dass es wirklich, wie er auch sagt, richtig gut werden könnte. Ich habe jetzt nicht den direkten Vergleich immer zu den Vorjahren, da muss ich auch ganz offen und ehrlich sein. Ich glaube, vor einer Saison ist jeder Verein immer so leicht optimistisch, was kommende Saison betrifft. Aber ich habe schon das Gefühl, da fügt sich etwas zusammen, so ein Gerüst an Spielern auch, die da eine wichtige Rolle einnehmen. Für viele ist es ja auch nicht mehr das erste Jahr. Man hat sich punktuell jetzt auch ganz gut verstärkt. Beispiel Pascal Groß finde ich überragend, Waldemar Anton auch überragend. Und deshalb finde ich schon, kann man Stand jetzt sehr, sehr hoffnungsvoll in diese neue Spielzeit gehen. Nützt dir aber natürlich auch nichts, wenn du am Samstag gegen Phoenix Lübeck erstmal ausscheidest in der ersten Runde des DFB-Pokals. Aber wie gesagt, ich finde, das sah alles fantastisch aus. Wo wir aber jetzt gerade beim Thema Aussehen sind, Olli, hast du schon mal den BVB in weißen Trikots gesehen?
Ja, habe ich tatsächlich schon mal gesehen. Ist allerdings Jahrzehnte her.
Okay.
Irgendwann hat es das schon mal gegeben, die Ausweichkleidung weiß. Wobei ich, wenn ich richtig informiert bin, also nagelt mich jetzt, es ist vielleicht eine schöne Aufgabe für Statistiker unter euch, Fußballhistoriker unter euch, das mal rauszubaldowern. Es hat es, meine ich, wirklich mal gegeben. Okay. Ich tippe irgendwie auf die 90er Jahre. Ich glaube aber, wenn ich es richtig im Kopf habe, das war sozusagen die zweite Ausweichkluft. Also das war jetzt nicht die klassische Ausweichkluft, okay, sondern die weiße Ausweichkluft, die man aus irgendwelchen Gründen mal angezogen hat. Aber wie gesagt, es ist lange her und okay, ich finde es nach wie vor, es ist durchaus ein gewisschen gewöhnungsbedürftig schon. Andererseits, ich persönlich, das muss ich auch sagen, ich bin... Also wenn schon nicht schwarz-gelb, finde ich weiß eigentlich gar nicht so schlecht, denn ich persönlich bin kein Freund von, ich sag mal, allzu gewagten, allzu grellen Farbkombinationen. Also da bin ich Traditionalist, also insofern mach es. Ich glaube, es hängt auch so ein bisschen damit zusammen, oder ich habe das zumindest gehört, dass es auch damit begründet worden ist, irgendwo, wobei ich das auch für etwas weit hergeholt halte, dass der erste Spielort von Borussia Dortmund, es war ja nicht die Rote Erde, sondern die sogenannte Weiße Wiese.
Ja.
Und diese Wiese im Höschpark gelegen, die war umgeben von Pappeln, und Pappeln warfen zu einer bestimmten Jahreszeit, nagelt mich jetzt nicht fest, ich bin kein Botaniker, so weiß-silbrig schimmerndes Laub ab. Und daher sei dieser Name Weiße Wiese entstanden, und in Anlehnung daran, ich weiß nicht, ob es stimmt, habe ich nur irgendwo, ich habe es irgendwo am Nebentisch belauscht, sagen wir es so.
Okay. Dann solltet ihr das vielleicht daraus nochmal überprüfen, solltet ihr das beim nächsten Stammtisch ganz überzeugt von eurer Meinung da nochmal kundtun, also lieber nochmal checken, aber es ist sehr, sehr interessant. Olli, also dir gefallen die weißen Trikots okay, habe ich rausgehört, also selbst diesen Prozess vertraust absolut. Du, höre ich daraus.
Genau.
Wenn wir mal auf dieses Spiel eingehen, was da am Samstag stattgefunden hat, jetzt mal nur aufs Sportliche, das, was dort auf dem Spielfeld stattgefunden hat. Findest du, dass das sich bis hierhin positiv anguckt? Also wie zufrieden bist du denn mit dem ersten, ich würde jetzt mal sagen, richtigen Auftritt von Borussia Dortmund?
Also ich persönlich finde, dass wir da am Samstag sozusagen die positive Fortschreibung dessen erlebt haben, was sich gegen Villarreal im Rahmen des Trainingslagers in diesem Testspiel angedeutet hatte. Auch da hatte man das Gefühl, dass der BVB, obwohl da wirklich noch nicht hundertprozentig alles funktioniert hatte, dass der BVB die deutlich dominantere Mannschaft war, die Mannschaft, die wesentlich mehr Torgefahr ausgestrahlt hat, die Mannschaft war, bei der Ball deutlich flüssiger lief. Wenn wir es mal runterbrechen und mal anschauen, wie beispielsweise sich Borussia Dortmund verhalten hat, gerade in Bezug auf die in der vergangenen Saison, zumindest in der vergangenen Bundesliga-Saison, noch neuralgischen Punkte im eigenen Spiel, sprich Spielaufbau, finde ich, ist es eine deutliche Verbesserung gewesen. Der Spielaufbau ist flüssiger, es wird besser von hinten herausgespielt, es wird schneller hinten herausgespielt.
Oh ja.
Das war ganz, ganz interessant. Ich hatte am Donnerstag in Bad Ragaz die Gelegenheit, ein Interview zu führen mit Nico Schlotterbeck, und ich habe ihn einfach mal so ganz offen gefragt. Ich sage, was sind denn die entscheidenden Punkte, an denen derzeit gearbeitet wird, und was sind die entscheidenden Punkte, auf die Nuri Sahin Wert legt, vielleicht auch im Gegensatz zu Edin Terzic. Und er sagte zwei Dinge. Er sagte, das eine, einiges von dem, was Nuri Sahin von uns verlangt, das haben wir schon in der Rückrunde der vergangenen Saison umgesetzt. In der Champions League ohnehin, aber auch in der Fußball-Bundesliga. Denn selbst wenn man am Ende nur auf dem eher enttäuschenden fünften Tabellenplatz eingelaufen ist, man hat mehr Punkte in der Rückrunde geholt. Man war auch in der Bundesliga eigentlich besser, spielerisch stärker unterwegs. Und dieser Spielaufbau, der ist schon beginnend mit dem Wintertrainingslager in Marbella verbessert worden. Beziehungsweise da hat man schon den Hebel dort angesetzt. In erster Linie dank Nuri Sahin, der damals schon dazugekommen ist. Also so ein bisschen Nuri Sahin war vorher schon in der Mannschaft drin. Und er sagt, jetzt im Sommertrainingslager, so Schlotterbeck, war auffällig, wie viel Wert Nuri Sahin auch auf vermeintliche Kleinigkeiten legt. Also er ist absolut detailversessen, ein absoluter Perfektionist. Zum Beispiel im Aufbau, beim Passspiel, sollen die Spieler darauf achten, dass man ihren Mitspieler auf dem jeweils starken Fuß anspielt. Also es kommt jetzt natürlich nicht von ungefähr, dass Nico Schlotterbeck das sagt, als Linksfuß. Also die Mitspieler sind angehalten, im Spielaufbau Nico Schlotterbeck in den linken Fuß zu spielen, damit der nicht mühsam erstmal den Ball von rechts, seinem etwas schwächeren nach links, auf den linken Fuß umlegen muss und man im Aufbau keine Zeit verliert, wenn der Gegner beispielsweise schon die erste Pressingreihe aufbaut. Also er ist da wirklich perfektionistisch unterwegs, Nuri Sahin. Die Spieler folgen ihm. Die Spieler haben, das glaube ich, ist immer die Grundüberzeugung dafür, dass es tatsächlich auch eine Verbesserung, eine substanzielle Verbesserung geben kann. Die Spieler müssen wissen, oder die Spieler müssen zumindest glauben, Wenn wir das machen, was dieser Trainer uns erzählt, werden wir davon profitieren und werden wir besser. Wenn diese Überzeugung nicht vorhanden ist, wenn es Misstrauen gibt oder wenn man vielleicht im Unterbewusstsein denkt, ach, der Alte, was will der mir eigentlich erzählen? Das weiß ich doch schon alles oder das stimmt ja eh nicht. Ich glaube, dann wird es schwierig für jede Mannschaft der Welt. Und Nuri Sahin hat, und hoffentlich bleibt das noch lange so, Nuri Sahin hat für mich derzeit einen entscheidenden Vorteil. Die Spieler sind von ihm überzeugt. Die Spieler glauben, da ist jemand gekommen, der weiß, wie es geht. Diese Autorität, die er ausstrahlt, die wird gestützt durch seine internationale, muss man ja auch sagen, Spielerkarriere. Das ist natürlich ein Unterschied zu Edin Terzic. Nuri Sahin hat auf höchstem Level gespielt, war Teil dieser großartigen Mannschaft unter Jürgen Klopp beim BVB, ist dann zu Real Madrid gegangen. Gut, da ist er jetzt nicht so richtig glücklich geworden, aber er hat da immerhin auch wertvolle Erfahrungen gesammelt. Nuri Sahin hat auch eine Spielerkarriere hingelegt, die Brüche in sich hatte. Also er ist ja dann auch mal, bevor die große Zeit unter Klopp kam, beim BVB aussortiert worden von Thomas Doll, ist dann zu Feyenoord Rotterdam verliehen worden, wo Bert van Marwijk ihn sozusagen wieder geerdet hat, ihm wieder Vertrauen gegeben hat. Also Nuri Sahin, finde ich, ist, obwohl relativ jung noch, eine gefestigte Persönlichkeit.
Ja.
Nuri Sahin hat einen geballten Erfahrungsschatz und das, was er bis hierhin, wir müssen natürlich immer vorsichtig sein mit allzu weitreichenden Bewertungen, dafür ist es einfach zu früh, aber Nuri Sahin hat bis hierhin, finde ich, einen guten Job gemacht beim BVB.
Ja, ich glaube oder ich persönlich denke auch, dass das ja genau jetzt sichtbar wird, was so ein Trainerwechsel für positive Effekte auch mit sich ziehen kann.
Ja.
Dass es eben bei jedem Spieler, egal ob letztes Jahr Stammkraft oder nicht, einfach bei Null losgeht und es kann sich jeder nochmal irgendwie neu beweisen. Du weißt, okay, der Trainer bewertet ab jetzt und nicht, was vielleicht in den vergangenen Jahren geleistet wurde. Und das ist natürlich für die Stammspieler der vergangenen Saison ein Ansporn, den Platz zu behalten. Und für die, die hinten anstehen, natürlich wittern die dann auch ihre Chance.
Absolut.
So in der Hierarchie ein bisschen aufzusteigen. Und deshalb machen da auch alle einen sehr, sehr engagierten und, wie ich finde, auch sehr, sehr guten Eindruck. Und das, was du gerade angesprochen hast, finde ich auch einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Ne? Also, dass die ihm wirklich das abkaufen, seine Idee, Fußball zu spielen, auch wenn es vielleicht mal, und da gab es im Spiel gegen Aston Villa ja schon die ein oder andere Überraschung, was die taktische Ausrichtung der Mannschaft anbelangt hatte. Und ich würde sagen, wir hören einfach mal rein, wie Nuri Sahin seine beiden Aufstellungsüberraschungen gegen Aston Villa begründet.
Nuri, Trainingslager ist vorbei. 81.000 in Dortmund, 2-0-Sieg gegen Aston Villa. Ist das die perfekte Generalprobe gewesen heute für dich?
Ja, die war gut. Perfekt natürlich nicht, aber das war schon in die richtige Richtung. Viele gute Momente gehabt. Ich denke, dass wir über das ganze Spiel die Dominanz hatten mit und auch gegen den Ball, was sehr, sehr wichtig ist. Und ich bin sehr zufrieden.
Ich glaube, viele hat die taktische Ausrichtung in der Startelf durchaus überrascht. Kannst du mal kurz die Entscheidungsfindung erklären und wie soll das dann am Ende genau aussehen für dich?
Welche?
Wir haben keinen klaren Neuner gesehen.
Okay. Nee, wir wussten, dass Aston Villa sehr, sehr hoch steht mit der letzten Kette und sehr, sehr mutig verteidigt. Und da wollten wir eigentlich nochmal einen schnellen Spieler haben, der in die Räume laufen kann. Und da war Karim oder Donny die Prädestinierten dafür. Und Donny hat noch ein bisschen Rückstand. Deswegen haben wir Karim mal da, wollten wir mal unbedingt sehen. Und alles andere. Schlotti hat schon mal, glaube ich, linker Verteidiger gespielt. Das war auch gut. Ja, das passt. Auch wenn Julian Riasson heute gespielt hätte, würden wir so anfangen mit Schlotti links, weil ich das einfach sehen wollte, wie das funktioniert. Und wir werden es immer wieder. Also wir werden viele Varianten. Und Sie haben es ja auch selber gerade gesagt, dann mal einen anderen Neuner hinzustellen oder einen Innenverteidiger links oder rechts. Mal in der zweiten Halbzeit war Niki Süle Rechtsverteidiger. Also da wollen wir uns schon die Türen auflassen und die Variationen nutzen, die zum Gegner passen und die zu unserem Spiel passen.
Also wir hörten einen zufriedenen Nuri Sahin nach seinem ersten Auftritt im Signal Iduna Park. Und ja, er wollte sich erstmal nicht so richtig in die Karten gucken lassen, beziehungsweise erstmal nicht seine taktische Herangehensweise mit keiner klaren neuen erklären, hat es dann aber doch gemacht und meinte, naja, wenn die Abwehrkette einfach hoch steht, dann sind Karim und Daniel Mahlen eben prädestiniert dafür, in die Tiefe geschickt zu werden. Und gerade Karim Adeyemi hatte ja dann auch bei beiden Toren des BVB seinen Anteil. Also sein Plan ist auch diesmal wieder aufgegangen, was natürlich dann im Umkehrschluss auch dazu beiträgt, dass man eben Glauben und auch Vertrauen gewinnt von den Spielern. Olli, was ich übrigens auch ganz spannend fand, war Nico Schlotterbeck auf der linken Abwehrseite. Er dir da gefallen? Wie hast du ihn da wahrgenommen? Also klar ist ja mit den drei, sag ich mal, Innenverteidigern in der ersten Reihe mit Waldemar Anton, Niki Süle und auch Nico Schlotterbeck hast du natürlich schon drei Innenverteidiger auf ganz, ganz hohem Niveau, wo sich eben dann Nuri Sahin auch in der Zukunft vermutlich ja dann entscheiden muss, einen der drei auf die Bank zu setzen. Oder, wie man jetzt gesehen hat, vielleicht ja auch doch nicht. Vielleicht geht es ja auch mit allen drei.
Ja, also ich finde das ganz interessant, um mal direkt auf deine Frage einzugehen. Ich hatte ja eben erzählt, dass Nico Schlotterbeck mir gesagt hatte, Sahin achtet darauf beispielsweise, dass man den Mitspieler jeweils in den starken Fuß anspielt. Schlotterbeck starker Fuß ist der linke. Insofern ist er offenbar in den Augen von Nuri Sahin allein dadurch prädestiniert, nicht nur die linke Position im Abwehrzentrum, wenn man jetzt mit Viererkette und mit zwei Innenverteidigern spielt, einzunehmen, sondern eben auch die Linksverteidigerposition. Interessant finde ich das insofern, weil, was wäre die Alternative gewesen? Klar, man hat einen klassischen Linksfuß für die Linksverteidigerposition mit Rami Benzebaini. Bei dem hat man aber das Gefühl, und das ist ja jetzt auch nicht neu, auch schon in der vergangenen Saison, dass der nicht bislang das gehalten hat, was Borussia Dortmund von ihm verspricht. Offenbar scheint es Nuri Sahin ähnlich zu ergehen. Offenbar sieht er das ähnlich. Und eine weitere Alternative wäre es natürlich, das haben wir ja oft genug erlebt, auch in der vergangenen Saison, dass man Riasson rüberzieht von der rechten auf die linke Seite. Nur Riasson, wie gesagt, ist kein Linksfuß. Da setzt er offenbar gewisse Prioritäten. Und da ist Nico Schlotterbeck natürlich jemand, der den Vorstellungen von Nuri Sahin, gerade was Priorität, sauberer Spielaufbau durchaus entspricht. Du hast auf links einen Linksfuß, das ist gut, wenn du in diesem Dreieraufbau, wie man das ja auch im Trainingslager mehrfach geübt hat, spielen willst. Es ist allerdings jetzt, sagen wir mal so, nicht unbedingt die absolute Ideallösung für mich. Da sehe ich ihn doch eher im Abwehrzentrum, weil vor allen Dingen Nico Schlotterbeck, glaube ich, niemand ist, der jetzt zur Not auch mal hinterlaufen kann, bis zur Grundlinie durchgehen kann. Also da sehe ich jetzt nicht unbedingt seine Stärken, aber Sahin hat da offenbar für sich mal jetzt die Entscheidung getroffen, das zumindest mal auszuprobieren. Das ist das eine. Und das andere ist vorne im Angriff. Klar kannst du mit einem Karim Adeyemi spielen und klar kannst du das auch so begründen, ihn jetzt gegen Aston Villa mit einer relativ hochstehenden Kette spielen zu lassen, anstelle eines klassischen Mittelstürmers. Ich glaube allerdings, wenn ein Sirou Guirassy fit gewesen wäre, hätte der logischerweise Mittelstürmer gespielt. Und ich glaube auch, dass wenn Youssoufa Moukoko derzeit in einer Verfassung wäre, die Nuri Sahin gefallen würde, dann hätte er auch gespielt. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Einerseits hat er relativ geschickt das auch taktisch begründet. Andererseits glaube ich, gerade jetzt, zwei Wochen vor dem Ligastart, eine Woche vor dem Auftakt im DFB-Pokal, sind es auch noch mal so einzelne Fingerzeige an gewisse Spieler. Ja. Von euch erwarte ich dann vielleicht doch etwas mehr.
Ja, das könnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Ich glaube, da liegst du goldrichtig. Wen ich gerne auch noch positiv erwähnen möchte, ist Jan Couto. Den hatte ich davor bei den Neuzugängen fatalerweise gar nicht erwähnt. Aber der ist auch einer mit seinem Tempo und so, seiner Spielfreude und so. Ist auch so ein Kicker, den man einfach gerne zuguckt. Also ich glaube, an dem können ja ihr BVB-Fans da draußen auch noch eine Menge Freude haben in der kommenden Spielzeit. Also der, das ist, glaube ich, ein richtig, richtig guter.
Definitiv. Und vor allen Dingen auch, und das haben wir ja schon in Bad Ragaz gespürt, das hat er sogar explizit auch so gesagt, dass Pascal Groß in diesem Puzzle, das mal der neue BVB werden soll, dass Nuri Sahin gerade dabei ist, zusammenzusetzen, dass Pascal Groß da eine sehr, sehr zentrale Rolle spielt. Es gab ja so ein bisschen, ich kann mich da durchaus einschließen, Skepsis in Bezug auf diesen Großtransfer, weil Pascal Groß halt schon ein gewisses Alter hat und er jetzt nun nicht gerade als die perspektivreichste Verpflichtung gilt, 32 Jahre alt mittlerweile schon. Aber das hat er ja, glaube ich, dann auch wörtlich so gesagt, Nuri Sahin, als wir am Donnerstag Gelegenheiten hatten, mit ihm zu reden. Solch einen Spielertyp, den haben wir unbedingt gebraucht, den wollte ich auch unbedingt haben. Und da ist es mir dann auch egal, wie alt er ist. Also so ein klein bisschen habe ich so das Gefühl, wenn ich so die Spielweise von Pascal Groß mir anschaue, dieses strategische Denken ist bei ihm ja in nahezu jeder Situation inkludiert, dann kann er Toni Kroos-artig relativ kurze Pässe spielen mit großer Wirkung, wodurch sich Räume für die eigene Mannschaft eröffnen, kann aber auch mit langen Bällen das Spiel dann mal komplett verlagern. Nuri Sahin suchte einen Spielertyp, der in etwa so spielt wie er selbst früher. So kam es mir fast vor.
Das stimmt.
Damit will ich ihm kein egozentrisches, fußballerisches Weltbild unterstellen, aber er weiß natürlich um die Bedeutung eines Spielers, der von der Position eher tief angeordnet ist im Mittelfeld, fast auf einer Sechs spielt, der dann gleichzeitig aber das Spiel eröffnet, der über bestimmte strategische Fähigkeiten verfügt, über die andere, vielleicht vom technischen oder vom körperlichen her sogar bessere Spieler nicht verfügen. Und deshalb ist das für mich ein ganz, ganz wichtiger Faktor für ziemlich viel von dem, was Nuri Sahin spielerisch gesehen vorhaben wird in der kommenden Saison.
Und du hast natürlich auch mit einem Pascal Groß noch jemanden, der nicht nur spielerisch einfach wahnsinnig viel mitbringt, auch mal der Mannschaft Sicherheit und Ruhe gibt, sondern auch ja so vom Typ her, auch wenn ich ihn anfangs gar nicht so eingeschätzt hätte, der auch mal auf dem Platz lautstark Kommandos gibt, hat ihn ja doch eher so als introvertierten Typen abgestempelt, der ja, glaube ich, auch ist. Aber trotzdem, sobald es dann losgeht, sobald er auf dem Platz steht, kann er dann schon auch mal seinen Mund aufmachen. Ähnlich übrigens auch wie Marcel Sabitzer. Julian Brandt hat das, fand ich, nach dem Spiel auch ganz gut zusammengefasst, als er über diese neue Führungsrollen, über diese neuen Führungsspieler, denen ja auch er angehört, gesprochen hat. Und ich würde sagen, hier ist Julian Brandt.
Ja, ich werde mir vieles bei Emre abgucken wollen und wenn er dann mal nicht kann, dann werde ich ihn so gut es geht vertreten. Also ein Kapitänsamt ist für mich, ist es nochmal ein bisschen anders. Also ich interpretiere es nochmal anders. Weil ich glaube, dass einer alleine wird das ganze Schiff nicht ziehen können, sondern es wird immer auf mehrere Schultern verteilt, ob Binde oder nicht Binde. Aber heute zum Beispiel hatte ich das Gefühl, es gab viele, die geredet haben, die Verantwortung übernommen haben. Es war ein Pascal Groß, der viel geredet hat. Wir haben super viel kommuniziert, Sabi. Und das sind alles jetzt keine Vizekapitäne oder dritte Kapitäne, sondern jeder hat seinen Teil dazu beigetragen. Und dementsprechend, glaube ich, war es dann auch für Emre dann offiziell heute leicht, die Mannschaft zu führen, aber das ist das, wo wir am Ende den nächsten Schritt ja machen müssen, unabhängig davon, was an deinem Arm ist oder was nicht, aber die Verantwortung zu übernehmen für das Kollektiv und das haben heute so viele gemacht, dass es jetzt nicht so eine richtige Rolle gespielt hat. Und wenn es mal so sein sollte, dass Emre aus unerklärlichen Gründen nicht spielen kann, dann werden wir es genauso machen wie heute und dann wird es auch für mich einfach.
Ja, wir hörten Julian Brandt, den neuen stellvertretenden Kapitän. Das war ja ganz interessant. Es war das Testspiel gegen den FC Villarreal im österreichischen Alltag, also quasi eingebettet in das Schweizer Trainingslager Alltag. Ja, das sind so knapp 40, 50 Kilometer von Bad Ragaz entfernt im Dreiländereck da zwischen der Schweiz, zwischen Österreich, Alltag ist Österreich logischerweise, und Deutschland. Und nach dem Spiel hatte Nuri Sahin dann ja sowohl den neuen und alten Kapitän bekannt gegeben, Emre Can. Er hat auch die Stellvertreter dann benannt. Erster Stellvertreter, der junge Mann, den wir gerade gehört haben, Julian Brandt. Zweiter Stellvertreter, auch das fand ich ganz interessant, er hat gesagt, das ist der verrückte Schlotterbeck, so hat er sich ausgedrückt. Also der dann auch, ich sag mal, so ein bisschen eine emotionale Komponente da reinbringen wird. Und dann wurde auch der neue Mannschaftsrat bekannt gegeben. Da ist dann, Manni, hilft mir, wenn ich was Falsches sage, Marcel Sabitzer ist noch drin und Gregor Kobel. Ne?
Korrekt.
Habe ich einen vergessen? Correct. Ja. Nee, aber das sind sie, glaube ich, genau. Gregor Kobel im Mannschaftsrat. Gregor Kobel ist halt nicht Kapitän geworden. Darüber hatten wir ja vor einer Woche schon gesprochen, weil Nuri Sahin schon der Meinung ist, der Kapitän müsste für ihn eigentlich dann auch immer ja, sozusagen geografisch erreichbar sein während eines Spiels und der Torhüter halt relativ weit wegsteht.
Genau.
Das sei jetzt aber in keiner Weise irgendwie ein Misstrauensvotum gegenüber Gregor Kobel.
Ja.
Aber wie gesagt, diese Zusammensetzung in der Kapitänsfrage als auch des Mannschaftsrates zeigt halt dann doch noch mal deutlich, dass es ja, in die Richtung einer neuen Hierarchie geben soll. Ist ja auch logisch, ist ja auch alternativlos, speziell nach dem Abgang von Mats Hummels und von Marco Reus, zwei Spieler, die in den vergangenen Jahren, man könnte sagen, wenn es auch bei Hummels immer wieder Unterbrechungen gegeben hat, dass er dann wieder zu den Bayern gegangen ist, das Gesicht von Borussia Dortmund bestimmt haben und die natürlich auch sehr, sehr großen Einfluss in der Mannschaft hatten. Also ich nehme mal ganz kurz den Bogen zu Edin Terzic zu schlagen. Wenn ein Spieler wie Mats Hummels mehr oder weniger öffentlich sagt, dass er von dem Cheftrainer fachlich nicht viel hält, egal ob man jetzt sagt, ich stimme dem zu oder ich halte das für Blödsinn, aber wenn ein wichtiger Spieler so etwas sagt, dann ist das natürlich fast schon ein Anschlag auf die natürliche Autorität eines Trainers, ja. Weil es viele jüngere Akteure zwangsläufig gibt, die dann sagen, ja, vielleicht ist da ja was dran und schon ins Grübeln kommen und das ist schon schlecht. Also wie gesagt, es soll eine neue Hierarchie bei Borussia Dortmund entstehen. Es hat, Manni, das ist ganz interessant, einen Spieler gegeben, der in der vergangenen Saison jetzt, und damit meine ich jetzt nicht Hummels und Reus, der in der vergangenen Saison, glaube ich, auch im Mannschaftsrat war und jetzt nicht mehr dabei ist, Niki Süle, ne?
Und Sebastian Haller. Aber ich weiß natürlich, auf wen du
hinaus möchtest. Ja, genau.
Klar, Niki Süle.
Sebastian Haller auch.
Ja, Sebastian Haller ist sozusagen wahrscheinlich eher nachvollziehbar aus dem Mannschaftssaal rausgeflogen, weil man auch bei ihm noch nicht weiß, wie das sich noch entwickelt im Sommer. Ist er nächstes Jahr überhaupt noch dabei? Welche Rolle spielt er wahrscheinlich? Spoiler-Alarm, eine eher kleinere, würde ich jetzt mal würde ich mir denken. Wenn er natürlich auch jemand ist, der ein Kämpfer ist. Also der würde sich jetzt auch nicht kampflos aufgeben, wenn er beim BVB bleibt. Trotzdem, seine Chancen auf Einsatzzeiten sind vermutlich eher geringer. Ja, und Niki Süle, so etwas wie ja, fast schon ein kleiner Neuzugang von Borussia Dortmund. Nicht nur aufgrund seiner anderen Haarfarbe, sondern auch wegen der Entwicklungen der letzten Woche und Monate. Und ich konnte mit ihm im Trainingslager, so wie du mit Nico Schlotterbeck in Pläuschen gehalten hast, konnte ich das Gleiche mit Niki Süle tun. Und deshalb würde ich sagen, hier kommt unsere Kategorie, hier kommt unser Interview der Woche.
Interview der Woche.
Ja, Interview der Woche. Und ich denke, dieses Interview, was Manni Sedelbauer dort geführt hat mit Niki Süle, verdient diesen Ehrentitel unserer Rubrik Interview der Woche, denn auch tatsächlich allein schon vor dem Hintergrund, weil bei Niki Süle natürlich ein Thema wirklich auf der Hand lag, was sehr, sehr heikel ist, was auch ein klein wenig persönlich ist, weil das ein Thema ist, über das eigentlich niemand so gerne redet. Also nicht nur Fußballprofis reden darüber nicht so gerne. Ich persönlich rede auch nicht so gerne über dieses Thema. Aber logischerweise Thema ja, Übergewicht, das ist natürlich bei Fußballprofis noch etwas heikler. Und umso bemerkenswerter finde ich das eigentlich, dass Niki Süle sich bereit erklärt hat, darüber zu reden. Und natürlich auch, dass du es geschafft hast, ihn dazu zu bewegen. Erzähl doch mal ein bisschen was aus dem Gespräch, Manni.
Ja, also es war erstmal, wie du schon sagst, also da gehört schon ein Stück weit Überwindung und auch Mut dazu. Das habe ich so auch in den Gesprächen vorab schon so ein bisschen ausgehört, dass ihm, ja, wie soll ich das sagen, ihm schon so ein bisschen, er hatte schon ein klein wenig Angst davor, weil er eben nicht wusste, wie das natürlich dann in der Öffentlichkeit ankommt, wenn man sich eben, so wie er es gemacht hat, wahnsinnig offen reflektiert, selbstkritisch äußert, weil wir wissen es alle, gerade in den sozialen Netzwerken wurde Niki Süle ja auch in den vergangenen Wochen, Monaten, vielleicht sogar Jahren schon des Öfteren wahnsinnig hart kritisiert für ja, seine Einstellung zum Profifußball, dann natürlich auch zu seiner Figur, die auch ja, etwas zu wünschen übrig ließ, gerade wenn du eben Fußballprofi bist, gerade wenn du so viel Geld verdienst. Von daher war da schon auch eine gewisse Brisanz dabei, hat sich auch insofern wieder gespiegelt, dass ich auch im Nachgang dieses Interviews sehr, sehr viel mit dem BVB telefoniert habe, sehr viel mit den Beratern von Niki Süle und so, und da merkt man einfach, dass ja, da sehr, sehr viele Seiten ja, da so ein bisschen einwirken wollten, aber unterm Strich, glaube ich, haben wir das sehr, sehr gut, ich nenne es jetzt einfach mal, zu Papier gebracht, und er hatte einfach wahnsinnig offen über seine Situation gesprochen. Er ist ja nicht einer, der so wahnsinnig oft spricht, gerade mit uns Medienvertretern. Olli, ich glaube, das kannst du bestätigen. Also so oft hat man Niki Süle noch nicht reden gehört, geschweige denn schon gar nicht in so einer Ausführlichkeit. Und wir haben natürlich über den Eindruck der Mannschaft gesprochen, auch über Nuri Sahin und seine neue Rolle, aber natürlich hauptsächlich über seine Verwandlung. Und was in diesem Interview ja dann so ein bisschen das übergeordnete Thema war einfach ja das Eingeständnis von Niki Süle, der dann gesagt hat, naja, da gibt es schon mentale oder gab es schon mentale Probleme, und die waren dann schon auch der Grund dafür, dass er einfach nicht mehr in die Spur gefunden hat. Und aufgrund dieser mentalen Probleme ja, war er dann irgendwie in so einem, ja, nicht Teufelskreis gefangen, aber hatte einfach Probleme, sich zu motivieren. Und ich glaube, das kennt vermutlich jeder von uns im Privatleben auch. Olli, du hast gesagt, man spricht da natürlich oft nicht so gerne drüber, dass es eben dann aber ein Fußballprofi macht, der so im Fokus steht bei so einem großen Verein, der auch vielleicht in den nächsten Jahren, wenn er so weitermacht, wieder Nationalspieler wird, ist das, finde ich, schon sehr, sehr bemerkenswert zu lesen, als kleine Werbung natürlich auf sport1.de, das ist ja klar, aber wir wollen mal gemeinsam in, ja, ich würde jetzt mal sagen, seine Begründung, seine Erklärung reinhören, wieso er denn überhaupt mit so, ja, mit Gewichtsproblemen sich herumschlagen musste im letzten Jahr, wie das letzte Jahr grundsätzlich für ihn verlief, und ja, hier ist er, Niki Süle.
Jetzt bist du, als es ja, als der Trainingsauftakt war in Dortmund, ein bisschen verändert rübergekommen. Man hat dir angesehen, du hast ein paar Kilo abgespeckt. Kannst du es mal mitnehmen? Wie schweißtreibend war denn dein Sommer?
Ja, ich habe versucht, ja, eine Reaktion zu zeigen auf ein Jahr, wo ich persönlich nicht zufrieden war, wo ich, glaube ich, auch weit hinter meinen eigenen Erwartungen war. Ich habe eine gewisse Zeit lang gebraucht, zu verstehen, dass ich das für niemand anderen mache als für mich, und habe mir auch Hilfe genommen. Bin da mental, glaube ich, in einer Verfassung, wie ich noch nicht war. Und ab diese Sommerpause, mehr oder weniger nach dem Champions-League-Finale, für mich nutzen wollen, mental und körperlich in so eine Verfassung zu kommen, dass ich wieder da angreifen kann oder noch mehr einen draufsetzen kann, was ich schon in der Vergangenheit zeigen wollte und konnte. Und ja, deswegen bin ich sehr happy. Es war sehr, sehr hart.
Ihr hörtet einen, ja, sehr selbstreflektierten Niki Süle, der dann eben gesagt hat, er hat lange gebraucht zu verstehen, dass er das für niemand anderen macht als für sich selbst, und dann eben auch gesagt hat, dass er sich Hilfe geholt hat. Olli, ich will dir mal ein Zitat noch schnell vorlesen und fragen, wie du das auffasst. Und zwar: Ich habe es mental einfach nicht geschafft, die richtigen Dinge zu tun. Ich habe es selbst nicht mehr hinbekommen, mich zu motivieren. Ich wollte, aber konnte nicht. Das lässt schon tief blicken, oder?
Ja, also zunächst mal finde ich das, und das nötigt mir fast schon Respekt ab, brutal ehrlich. Ein Fußballprofi, der sagt, ich habe es einfach nicht hinbekommen, mich selbst zu motivieren, da ist natürlich dann die natürliche Reaktion, die dann erstmal kommt, von allen möglichen Leuten, von Fans, von uns Journalisten, von Vereinsfunktionären, die sagen, verdammt nochmal, du bist Fußballprofi, du wirst dafür bezahlt, du wirst gut bezahlt dafür, und da ist es deine Pflicht und Schuldigkeit, dich gefälligst selbst zu motivieren. Aber ich finde tatsächlich, das ist genau so, wie du das sagst, Manni. Es gibt so Phasen, da kriegt man es vielleicht tatsächlich alleine nicht hin. Und dann ist es wichtig, dass man sich Hilfe sucht. Dass man sagt, ich habe hier ein Problem. Warum auch immer ich persönlich das nicht hinbekomme. Er hat ja an gleicher Stelle auch gesagt, also eigentlich in seinem Privatleben oder so, abseits vom Fußball, funktioniert alles gut, da ist alles in bester Ordnung. Also es ist jetzt nicht so, dass er da in irgendwo eine ganz, ganz tiefe Lebenskrise gekommen ist. Aber er hat trotzdem festgestellt, er schafft es nicht, seine Eigenmotivationskräfte reichen nicht aus, und er hat sich dann Hilfe genommen. Wenn man das tut, dann ist das sehr, sehr positiv, weil es nämlich impliziert, dass man sozusagen über den eigenen Schatten gesprungen ist. Weil man sich selbst gegenüber ehrlich war und sich mal gesagt hat, pass auf, ich bekomm's derzeit alleine einfach nicht hin. Ich besorge mir jetzt Hilfe. Und ich meine, das ist doch klar. In dem Augenblick, wo ich dann in den Urlaub, in die Sommerpause gehe, und ich habe schon mal diesen Entschluss getroffen, dass ich dann, keine Ahnung, Ernährungsberater, dass ich Privattrainer dazu nehme, die dann auch so ein bisschen ein Auge darauf haben, dann führt das natürlich automatisch zu einer eigenen Selbstdisziplinierung. Und diesen Weg ist er beschritten, erfolgreich beschritten. Wenn man ihn sich anschaut, kann man das feststellen. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie viel er abgenommen hat, aber ich glaube, das müsste bald an so an die 10 Kilo gehen.
Ja.
Also ist jetzt geschätzt. Ja. Ist jetzt geschätzt.
Nee, es war tatsächlich Seite. Knapp 10 Kilo, ja.
Ah, okay. So, das ist relativ gewaltig. Das zeigt natürlich auch die Ernsthaftigkeit und das Bemühen, wieder in die Spur zu finden. Und ich finde, das hat er bis hierhin, Manni, eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass er bereit ist, dafür Opfer zu bringen.
Ja, auf jeden Fall. Und wer Niki Süle so ein bisschen beobachtet hat in den letzten Jahren, weiß, was ihn das vermutlich auch gekostet hat, um einfach wieder so in die Spur zu finden, weil es einfach auch ein Fußballer ist, der extrem viel auch Talent und ich glaube von der Veranlagung auch wahnsinnig viel mitbekommen hat, der sich aber vermutlich ein Stück weit da immer zu sehr ausgeruht hat. Und dann, als er so ein bisschen gefordert war, um da einfach selber nochmal eine Schippe draufzulegen, hat er es einfach nicht geschafft. Und es geht ja auch gar nicht darum, dass er einfach immer so großen Hunger und Appetit auf McDonald's hatte, sondern da steckt einfach viel, viel mehr dahinter, und das geht eben oft im Kopf los. Und ich kann das auch an der Stelle einfach nochmal sagen. Er war anfangs sehr, sehr angespannt bei dem Gespräch, und wir haben so knapp 40 Minuten ungefähr gequatscht, und man hatte dann aber das Gefühl, als wir dann einmal in diesem Thema waren und er einmal gesagt hat oder zugegeben hat, dass er einfach Mentalprobleme hatte, dass es ihm dann so ein bisschen auch erleichtert hat und so nach dem Motto, okay, jetzt ist es raus, jetzt können wir einfach drüber sprechen, dann hat er einen immer besseren und lockeren Eindruck gemacht. Und hat ihn vielleicht auch so ein bisschen gezeigt, dass man damit auch offen umgehen kann. Und ich finde ja auch, so ein offener Umgang Damit ist er ja auch ein Stück weit ein Vorbild für andere. Das müssen ja jetzt gar nicht Leistungssportler sein. Das können Jugendliche, junge Erwachsene sein, die vielleicht auch in einer Art Sinnkrise stecken oder wie auch immer, zu sagen, hey, ich habe mir Hilfe geholt, mir geht's jetzt besser und ja. Man muss das nicht alles nur mit sich ausmachen. Und von daher, ja, kann ich nur noch mal sagen, Hut ab und ja, fast schon schade, dass so wenige darüber sprechen, weil ich glaube, die Dunkelziffer bei Sportlern auch, die eben ja, Kopfprobleme so ein Stück weit haben, Motivationsprobleme, die sind weitaus größer, als wir denken. Und durch Social Media und so weiter sehen wir ja oft nur immer die schillernden Seiten, aber gar nicht so, wie es in einem selber aussieht. Und von daher finde ich das, ja, um es nochmal zu sagen, sehr, sehr bemerkenswert.
Das denke ich auch, denn wie gesagt, Fußballprofis, für manche sind es sogar Idole, für viele sind es Vorbilder, gerade auch für viele junge Leute sind es Vorbilder, an denen man sich auch gerne orientiert. Und wenn dann jemand über, ich sag mal, eine persönliche Krise, darauf können wir uns ja verständigen, er war selber ja unzufrieden, hat es ja auch als Krise empfunden, war es ja auch, Niki Süle, wenn jemand dann auch gerade mit externer Hilfe diese persönliche Krise meistert und sich danach wieder deutlich besser fühlt, dann ist das ein schönes Lehrbeispiel, also für viele andere Menschen auch, die sich möglicherweise in noch viel gravierenderen Krisen befinden. Also ja, ein bemerkenswertes Interview von Niklas Süle in bemerkenswerter Offenheit ja, gegeben. Und wie gesagt, es lohnt sich. Gibt's, kann man sich als Video anschauen und ich glaube, man kann es
genau
auch lesen, ne?
Genau, lesen ist ein bisschen ausführlicher. Wir haben natürlich auch so Teile, auch das, was ihr gerade gehört habt, ein bisschen als Video zusammengestellt. Aber ja, lohnt sich auf jeden Fall mal auf sport1.de sich reinzuklicken und sich das ein oder andere durchzulesen. Ja, trotzdem, und das hat auch Süle, und das möchte ich noch ganz kurz zum Abschluss sagen, auch immer wieder betont, privat ging es ihm immer gut. Es hatte immer mit dem Sport zu tun, was ihn so ein bisschen runtergezogen hat. Und die Botschaft war aber auch ganz klar, nicht unbedingt, ich stecke jetzt in einem mentalen Loch, sondern ich will jetzt eigentlich wieder angreifen. Und wenn man Süle sieht, wie man jetzt auch seine ersten Auftritte sieht, auch am Wochenende, auch in den Trainingseinheiten in Bad Ragazzo, ich glaube, das kannst du bestätigen, dann ja, ist der auf so einem guten Wege, dass der, Olli hat es ja schon immer geahnt, dass es einer der besten deutschen Innenverteidiger ist, dass er ja das schon zeitnah wieder erreichen kann, da wieder hinkommen kann und dann in der kommenden Saison für den BVB natürlich in erster Linie, aber auch für die Nationalmannschaft wieder ganz, ganz wichtig werden kann und wird. Und ja, da könnt ihr euch draußen auf einen sehr, sehr fitten und ja, spielerisch sowieso wahnsinnig überzeugenden Niki Süle freuen.
Ich bin sehr, sehr gespannt, denn wie gesagt, ja, Manni hat es gesagt, ich bin immer noch der Überzeugung, die hat auch nicht gelitten, weil die ganzen fußballerischen Dinge verlierst du ja nicht. Im Gegenteil, jetzt kann er sie ja vielleicht auch wieder zeigen. Ich halte ihn für den besten deutschen Innenverteidiger, für den komplettesten deutschen Innenverteidiger. Auch zu Zeiten, als ein Mats Hummels noch beim BVB gespielt hat. Aber wie gesagt, aus unterschiedlichen Gründen hat er das nicht immer so unter Beweis stellen können. Wer weiß, sollte es so sein, dass er das so konservieren kann, Niki Süle, dann, glaube ich, erwartet uns wirklich ein richtig knackiger Konkurrenzkampf in der Innenverteidigung mit Waldemar Anton, mit Nico Schlotterbeck und dann mit einem wiedererstarkten Niki Süle.
Ja, auch darüber hat er übrigens gesprochen, das nur am Rande. Er ist sich aber sicher, dass jeder seine Einsatzzeiten bekommt. Und ich würde sagen, Olli, von dem ja mehr oder weniger Neuzugang Niki Süle über den Sommer kommen wir direkt zu einem, ja, zu dem nächsten Namen, der sich gerade, ich blicke mal auf die Uhr, ich meine gerade wahrscheinlich noch in Dortmund-Brakel abschwitzen wird, nämlich Maxi Bayer beim Medizincheck. Denn der 21-Jährige soll ja im besten Falle vielleicht heute sogar schon einen Vertrag bis 2029 in Dortmund unterschreiben. Wir hatten ja schon letzte Woche darüber gesprochen und ja, mehr als nur spekuliert, dass das wirklich Sinn machen könnte und dass er da ein heißer Kandidat ist. Jetzt ging es dann doch relativ schnell, fand ich. Ablöse, ja, um die 30, wahrscheinlich knapp drunter, plus, ja, meine Infos sind 2 Millionen Euro noch an Bonuszahlungen, die da nach Hoffenheim fließen könnten. und Maxi Bayer, sozusagen statt Niklas Füllkrug. Ich aus dem Bauchhaus würde sagen, kann sich sehen lassen. Wie siehst du es, Olli?
Ja, definitiv. Also ich glaube, Maxi Bayer ist einer der kommenden Männer in der Fußball-Bundesliga und er ist, gerade weil er A, technisch sehr stark ist, B, weil er auch sehr schnell ist, soll einen Topspeed haben von 35,35 Kilometer, also das ist aller Ehren wert, aber er ist halt auch ein sehr flexibel einsetzbarer Spieler, also er kann beide Flügel offensiv bearbeiten, er ist stark im 1 gegen 1, im Dribbling, er kann zielgenaue Pässe spielen, ist aber auch in der Lage, weil wir ja eingangs schon so ein bisschen darüber gesprochen haben, warum hat er mit Adeyemi gespielt, Nuri Sahin jetzt im Härtetest gegen Aston Villa, Maxi Bayer ist auch jemand, der die klassische Mittelstürmerrolle einnehmen kann. Also das wäre sicherlich ein Transfer, der Borussia Dortmund nochmal deutlich verstärken würde. Und ich finde auch immer, wir haben ja dann in der vergangenen Woche über den Abgang von Niki Süle gesprochen. Und natürlich, viele trauern der Persönlichkeit Niki Süle nach. Aber wenn man mal überlegt, dass man...
Niklas Füllkrug.
Oh, Entschuldigung, ja, genau. Niki Süle überflog in dieser Ausgabe. Niklas Füllkrug, natürlich. Aber wenn man mal überlegt, man sieht das Alter von Niklas Füllkrug, man sieht das Alter oder die Jugend von Maxi Bayer, dann die Perspektiven, die in ihm noch schlummern. Und unterm Strich stellt man dann fest, dass Maxi Bayer ungefähr das kosten wird, was der BVB für Niklas Füllkrug einnehmen wird, dann finde ich, ist das ein sehr nachvollziehbares Transfergebaren.
Ja, so sehe ich das auch. Also auch ein ganz vielversprechender Spieler, auch in Sachen Nationalmannschaft. Und das ist doch toll, wenn... Also ich würde mich einfach festlegen und sagen, Maxi Bayer wird in den nächsten Jahren auch in der Nationalmannschaft eine tragende Rolle in der Sturmspitze einnehmen. Und wenn dann der Stürmer auch noch für Borussia Dortmund spielt, dann freut das euch da draußen bestimmt auch. Und ich glaube, auch auf den kann man sich freuen. Allerdings, er muss immer noch den Medizincheck absolvieren und da gab es ja nirgends in der Vergangenheit, gerade bei einem Stürmer oder bei einem Offensivspieler, so einen kleinen Warnschuss, dass man den Tag nicht vor dem Abend loben sollte, aber Maxi Bayer macht für mich jetzt nicht den Eindruck, als wäre er schon durch ganz, ganz viele Verletzungen gegangen. Also er wird vermutlich heute oder morgen noch einen Vertrag unterschreiben. Ich glaube, das können wir festhalten und dann schon in der Woche und vielleicht ja dann sogar schon am Wochenende im Pokal gegen Phoenix Lübeck das erste Mal im BVB-Trikot, vielleicht im schwarz-gelben, vielleicht auch im weißen Trikot sehen. Da können wir gespannt sein. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch immer noch welche, die den Verein verlassen könnten, Olli. Lass uns da mal über zwei Namen sprechen, über die wir auch in den letzten Wochen schon des Öfteren gesprochen haben. Da ist ein Paris Brunner, der aller Voraussicht nach Frankreich gehen wird. AS Monaco hat da mal angeklopft. Meine Infos sind auch, dass er in den nächsten Tagen vermutlich weg sein wird. Eventuell gibt es da vielleicht sogar noch eine direkte Leihe von Monaco dann nach Brügge, um einfach noch mehr Spielzeit zu haben. Aber ich glaube, auch das wird man jetzt erstmal abwarten. Feststeht, er steht vor dem Abschied genauso wie Youssoufa Moukoko. Nach den Aussagen seines Beraters ist da gefühlt keine Ruhe mehr reingekommen. Und es sieht auch für mich so aus, als würden die beiden zeitnah den BVB verlassen. Vielleicht auch mit Rückkaufoptionen, wie auch immer. Ich glaube oder gehe jetzt, stand jetzt nicht davon aus, dass die beiden auch in zwei Wochen Anfang der Saison im Kader von Borussia Dortmund stehen werden.
Glaube ich auch nicht.
Oder widersprichst du mir nicht? Okay, sehr gut. Und dann hätten wir natürlich auch noch einen Koulibaly, der zwar am Wochenende eingewechselt wurde, auch ein junger Spieler, der zuletzt in Antwerpen gespielt hat, für den man aber meiner Infos nach auch so ein bisschen noch einen Abnehmer sucht, den man auch abgeben würde. Und Olli, die Frage, die ich mir so ein bisschen gestellt habe in den letzten Tagen auch, du hast im Winter einen Henry Blank schon abgegeben nach RB Salzburg, auch irgendwie ein hoffnungsvolles Talent. Jetzt hast du Mokoko in BVB eingewechselt. Paris Brunner, Koulibaly, junge Spieler, wenn man noch den Kreis erweitern möchte, hättest du noch einen Papadopoulos, den du hast gehen lassen, ein Samuel Bamba, ein Ole Pohlmann und was auffällt, das sind ja alles junge, hoffnungsvolle Spieler, auch wenn sie es vielleicht jetzt nicht beim BVB zum ganz großen Durchbruch geschafft haben, hat man diese Spieler abgegeben. Siehst du in dieser Thematik BVB-Youngsters, die beim BVB einfach ja, keine Chance haben, so ein kleines Problem des Vereins?
Nein, eigentlich nicht. Also ich glaube, dass es natürlich so ist, dass es eine durchaus nachvollziehbare Sehnsucht gibt bei vielen Fans, gerade Spieler, die man aus der eigenen Jugend hervorgebracht hat, auch dann in der Profimannschaft zu sehen. Grundsätzlich gilt allerdings, der BVB ist ein Bundesliga-Spitzenverein, ist, ja, man muss ja sagen, internationaler Spitzenverein, ja. Sind ins Champions-League-Finale gekommen. Da ist die Messlatte natürlich ziemlich hoch. Das heißt, es ist grundsätzlich nicht ganz leicht, diesen Schritt zu vollziehen aus dem Jugendfußball, selbst wenn du da noch so sehr ein Überflieger gewesen bist, hin zum Erwachsenenfußball. Und das schafft dann halt nicht jeder. Hinzu kommen dann ja auch noch bestimmte Dinge wie in Sachen Mukoku eine Erwartungshaltung. Also dem Junge ist ja ein Ruf wie Blitz und Donner vorausgegangen. Und man hat eigentlich geglaubt, dass der quasi die Hürden im Erwachsenenfußball genauso leicht nehmen wird wie im Jugendfußball, wo er ja quasi einen Jahrgang nach dem anderen übersprungen hat. Ganz so leicht [S2] Ja. [S1] Ist das nicht. Oder aber es kommt dann auch noch was dazu, was ich würde es mal beschreiben, so die Verlockung der großen, weiten Fußballwelt und die Versuchung, die auch, sagen wir mal, diese Bekanntheit, die du dann auf einmal erreichst, wenn du was Herausragendes geleistet hast, schon in jungen Jahren, die dann dazu führen, verstärkt durch Social Media, dass du vielleicht glaubst, du bist besser oder du bist weiter, als du tatsächlich schon bist. Das wären wir dann jetzt beispielsweise mal bei Paris Brunner, wo es ja schon mehrfach, ich sag mal so, Skandale und Skandälchen gegeben hat. Mit solchen Dingen stehst du dir natürlich selbst im Weg. Deshalb glaube ich, das sind einfach individuelle Geschichten, die dann dazu führen, warum sich ein Youssoufa Moukoko dann nicht durchsetzt bei den BVB-Profis oder warum es jetzt beispielsweise zu einer Trennung von Paris Brunner kommt. Das ist aber kein generelles Gesetz. Denn ich meine, auf der anderen Seite, es gibt genug Spieler, das haben wir jetzt gerade auch in Bad Ragaz ja noch erlebt. Es waren, ich glaube, 4 Spieler aus der U19 mit dabei, die es dann schaffen, sich in den Vordergrund zu spielen. Ein Kjell Wädchen, der beispielsweise in der vergangenen Saison ja schon 2 Bundesliga-Einsätze gehabt hat. Wir haben dann einen Cole Campbell ja auch noch gehabt, ja. Der auch mich sehr, sehr positiv und ich glaube auch Nuri Sahin sehr, sehr positiv überrascht hat. Und ich meine, auch ein Julian Duranville ist gerade mal 18 Jahre alt. Auch er ist noch geformt worden im BVB-Nachwuchs, wenn es auch meistens bei diesen Spielern so ist, dass die erst quasi in den letzten Jahren gekommen sind und dann den letzten Schliff da gekriegt haben. Aber ich glaube nicht, dass Borussia Dortmund sich Sorgen machen muss über eine nicht ausreichend vorhandene Durchlässigkeit zwischen Jugend- und Profiabteilung. Und der andere Punkt ist der, das Nachwuchsleistungszentrum, natürlich soll es in erster Linie Spieler für den BVB ausbilden, aber man kann ja davon ausgehen, dass es nicht jeder beim BVB schafft. Und dann, wenn du diese Spieler dann transferierst, dann hat sich die Ausbildung dieser Spieler ja trotzdem für den Club auch gelohnt, finde ich.
Ja, das auf jeden Fall. Aber ich finde, also ich gebe dir bei ganz, ganz vielen Sachen recht. Ich glaube, es ist halt schon auch einfach ein Indiz dafür, wie schwer das einfach nochmal ist und dass das wirklich ja nicht 2 verschiedene Sportarten sind. Aber du kannst nicht sagen, du bist jetzt gut in der Jugend, also bist du auch gut bei den Herren. Und es gehören halt eben, wie du schon angesprochen hast, Beispiel Paderbrunner nicht nur das Fußballerische dazu, nicht nur das, was du kannst, dein Vermögen, sondern auch so ein bisschen, ja, deine Einstellung drumherum. Und ich glaube, da gibt es Spieler oder auch Trainer oder Verantwortliche, die legen da vielleicht mehr oder vielleicht auch ein bisschen weniger Wert darauf. Aber ich glaube, gerade so ein Nuri Sahin, ich würde auch sagen Sebastian Kehl, Lars Ricken, die ja auch so von der Mentalität her ja auch als Spieler immer alles auf den Platz gebracht haben, die erwarten das dann auch von solchen Spielern. Und wenn man da eben so ein Stück weit, ja, vielleicht den einen oder anderen Zweifel auch hat oder da vielleicht auch Sachen nicht sieht, dann fällst du da halt auch mal ganz schnell durch, nenne ich es mal. Egal, wie gut du bist und egal, wie überzeugend du dann auch in der Jugend auftrittst. Was ich übrigens auch ganz interessant fand, du hast jetzt schon ein paar Namen angesprochen. Kjell Bethjen finde ich auch überragend. Das ist ja einer, der ist seit 2015 schon bei Borussia Dortmund. Almuguera Kabar, der ja jetzt fix mit dabei ist für die linke Außenverteidigung, seit 2019 schon dabei. Cole Campbell und auch Filippo Mané seit 2022. Also die sind noch nicht ganz so lange dabei und trotzdem meinte ja auch schon Lars Ricken im Trainingslager, dass das überhaupt gar keine Selbstverständlichkeit ist, dass diese jungen Spieler, vor allem so viele, dann eben dabei sind. Also das ist schon auch ein Verdienst des Vereins, glaube ich, dass man ihnen da die Chance gibt. Und ich glaube auch, Beispiel Kjell Bethjen, Kabar jetzt sowieso und auch Cole Campbell, könnte da die Tür, ja, schon so ein Stück weit aufgehen, wenn sie nicht sogar schon offen ist. Wir hören mal ganz kurz noch schnell in einen Ton von Nuri Sahin rein, der genau über diese Situation auch mit uns im Trainingslager gesprochen hat.
Aber wenn ein Spieler gut ist, die Tür ist offen. Die Tür ist offen. Der Cole Campbell ist hier hingekommen, ohne irgendwelche Erwartungen. Seit 3 Tagen zeigt er uns, okay, die Tür könnte aufgehen. Und das Gleiche gilt für Paris. Paris war in Asien sehr, sehr gut. Ja, die Tür ist aufgegangen. Und jetzt geht es darum, da dran zu bleiben. Ich, auch da bei jungen Spielern, ich war selber junger Spieler, ich bin mit 16 Profi geworden. Bert van Marwijk hat mich nicht spielen lassen, weil ich gut aussehe oder grüne Augen habe. Oder er hat mich spielen lassen, weil er gedacht hat, dass ich so weit bin. Und das Gleiche gilt für die Jungs auch. Und da werde ich auch nochmal, so gerne ich auch junge Spieler einsetzen möchte, die Jungs müssen durch die Tür selber gehen. Die müssen zeigen, dass sie, weil die Konkurrenz ist stark. In Cole Campbell, Paris, die müssen sich messen mit Jamie, mit Donny, mit Karim, mit Juju, mit den Jungs, mit Julian Brandt. Also das sind schon Namen. Da müssen die schon für ihren Platz kämpfen, weil Borussia Dortmund ist kein Verein, wo dir was geschenkt werden kann. Das ist unmöglich. Aber die Tür ist offen. Kein Trainer auf dieser Welt würde sich gegen junge Spieler wehren. Kein Trainer auf dieser Welt, ich auch nicht. Ich freue mich sogar auf die.
Ja, da klang doch eigentlich auch, wie in vielen anderen Bereichen auch bei Nuri Sahin, eine sehr deutliche Linie heraus, was den Umgang gerade mit jungen Spielern angeht. Also die Offenheit auch, die er mitbringt, um jungen Spielern, die sich dann tatsächlich auch beweisen, die ihm im Training tatsächlich dokumentieren, dass sie ehrgeizig sind, dass sie ernsthaft bei der Sache sind, dass sie, Talent ist ja sowieso die Voraussetzung, aber das ist ja bei jedem, der sich da im Profibereich mittummeln darf, in dem jungen Alter sicherlich gegeben. Und wenn das alles zusammenkommt, ich glaube tatsächlich, dass Lars Ricken dann, wie übrigens vor ihm auch Edin Terzic, der letzte Trainer wäre, der sie dann nicht spielen lassen würde, allein schon aufgrund seiner eigenen Erfahrung, die hat er ja eben auch angesprochen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als Nuri Sahin damals unter Bert van Marwijk sein Bundesliga-Debüt gegeben hat, damals als jüngster Bundesliga-Debütant aller Zeiten. Der war tatsächlich damals auch schon Nuri Sahin heiß begehrt. Es gab Anfragen aus England, also der BVB war dann auch, sagen wir mal, sehr bestrebt, ihm diesen ersten Bundesliga-Einsatz zu geben. Also das hat da schon auch so ein bisschen reingespielt, so leicht politische Gründe, die haben sich vermischt natürlich in die Gründe, die sich aus seinem damals wirklich überragenden Talent ergeben haben. Aber ich glaube generell, Manni, dass in diesem Kader von Borussia Dortmund, ich sag's mal so, relativ viele stumme Reserven ist jetzt der falsche Ausdruck, aber junge Reserven schlummern, die in der kommenden Bundesliga-Saison tatsächlich dann auch für den BVB ein großer Gewinn sein können. Wir haben sie eben alle aufgezählt, diese jungen Spieler, die beim BVB jetzt derzeit schon bei den Profis mittrainieren. Es ist immer ein bisschen schwer, weil man nicht weiß, wie stringent dann die Entwicklung von ihnen verlaufen wird. Deshalb, ich würde mich jetzt schwer tun, festzulegen, wer jetzt derjenige sein wird von den Talenten, dem in der kommenden Saison der große Durchbruch gelingen wird. Ich würde, also wenn ich zu einem Tipp gezwungen werden sollte, von dir jetzt beispielsweise, dann würde ich sagen Julien Duranville, weil ich meine, der Junge ist fantastisch.
Also, den zähle ich auch schon gar nicht mehr dazu. Du hast natürlich vollkommen recht, auch ein Jamie Bynoe-Gittens, auch genau ähnliche Kategorie, auch ein, ja, Duranville für mich auch. Also wenn der fit bleibt, dann gebe ich dir hundertprozentig recht, dann wird er in der kommenden Saison durchstarten. Wir hoffen es natürlich alle für ihn.
Gittens ist, übrigens.
Das ist eine Rakete, ja. Gittens, ja, stimmt, du Gittens, hast natürlich recht.
Hat mich auch überrascht, Also wer es noch nicht weiß, aus Jamie Bynoe Gittens wird Jamie Gittens. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil er sagt, ihm persönlich wäre es lieber, wenn man, das sind ja beides Namen seines Vaters, wenn ich richtig informiert bin, wenn man ihn zukünftig nur noch Gittens nennt.
Ja, also, zumindest auf dem Trikot, oder?
Ja, da stand aber jetzt, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt nicht bei der Saisoneröffnung drauf geachtet, aber bei dem Spiel in Alltag gegen Villarreal stand noch Bynoe Gittens hinten drauf.
Genau, also, genau. Und ich
hat
meine
sich da
jetzt,
auch noch nicht durchgesprochen.
Genau. Ja, das stimmt. Also ich glaube, jetzt ab sofort heißt es nur noch Gittens. Tut mir natürlich auch für die Leute, die jetzt schon ein Trikot mit ihm gekauft haben. Ne? Aber das ist ja immer so. Das ist ja immer so. Das war Julian Brandl und der anderen Rückennummer jetzt natürlich genau das Gleiche, aber
ja, genau.
Deshalb gehört das ja trotzdem irgendwie zum Spieler und jeder BVB-Fan weiß auf jeden Fall, wer gemeint ist. Olli, ich würde sagen, als Fazit vielleicht nochmal zu der Eingangsformulierung von Nuri Sahin, so wie ich das jetzt auch raushöre bei dir, wir vertrauen den Prozess, richtig?
Ja, was bleibt uns anderes übrig? Nein, aber ernsthaft, ich habe schon den Eindruck, und dieses Trainingslager in Bad Ragaz war ja jetzt auch nicht unbedingt das erste, was ich erlebt habe. Ich habe schon den Eindruck, dass sowas wie eine neue Aufbruchsstimmung entstanden ist, dass man tatsächlich auch sehr offen ist für all das, was Nuri Sahin von der Mannschaft sehen will. Also die Spieler bringen ihm eine große Offenheit entgegen. Und das sind zumindest dann mal gute Voraussetzungen, die uns, ich will jetzt nicht sagen träumen lassen, aber die uns zumindest hoffen lassen, dass der BVB einen guten Saisonstart hinlegen wird. Ist das mal so?
Ja. Solltet ihr übrigens andere Eindrücke haben und sagen, boah, nee, ich vertraue dem Ganzen gar nicht, das wird nichts. Es gibt ja auch immer die andere Meinungen haben und das ist ja auch das Schöne im Fußball, das soll ja auch jemand haben. Schreibt uns gerne, würde uns natürlich interessieren, wie ihr darüber denkt. Und dann würde ich sagen, Olli, mein Wochenplan ist so, dass ich tatsächlich jetzt noch ein paar Tage frei habe, bis es dann so richtig losgeht. Am Samstag dann Pokal-Auftaktspiel, was ich mir tatsächlich dann auch nur von zu Hause an angucken werde, also nicht in den hohen Norden nach Hamburg fahren werde. Werde es mir aber natürlich genauestens angucken, sofern man ja da schon so viel analysieren kann bei einem, was spielt denn Phoenix Lübeck? Vierte, fünfte Liga?
Boah, jetzt hast du mich aber kalt erwischt. Jetzt hast du mich kalt erwischt.
Naja, der Olli ist nur
wieder Moment, für das müssen wir aber aufklären. So geht's nicht. Ich meine,
Olli ist nur für das Sternegeschäft.
Ja, genau. Ich schau mal gerade.
Ja, komm, das machen wir doch. Regionalliga. Vierte Liga.
So ist es. Vierte Liga, genau. Jawohl. Regionalliga Nord. Wie gesagt, Spiel findet nicht in Lübeck, sondern in Hamburg im Volkspark statt. Dann wird es auch dort eine relativ stimmungsvolle Kulisse geben. Ich gehe sozusagen fremd am kommenden Samstag. Ich werde mir auch DFB-Pokal anschauen, aber Rot-Weiß Essen spielt gegen RB Leipzig.
Ja,
genau.
Spannend.
Und am Sonntag habe ich dann das Vergnügen sozusagen dem ersten Doppelpass, dem ersten Sport1-Doppelpass dieser Saison beizuwohnen, unter anderem mit Rudi Völler. Und darauf bin ich dann auch mal sehr gespannt.
Oh, da freue ich mich auch. Werde ich auf jeden Fall einschalten. Ihr hoffentlich auch. Und damit würde ich sagen, eine schöne Woche euch da draußen. Auch für dich, Olli, eine wunderschöne Woche. Dann hören wir uns.
Danke. So ist es. Bis bald. Macht's gut.